Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir begrüßen Sie ganz herzlich zum Schemaführerschein-Podcast. Gemeinsam mit mir ist Herr Professor Andreas Hartkopf aus Tübingen und es freut mich sehr, dass wir diesmal einen Vorschlag angenommen haben von einer Kollegin, die uns eine E-Mail geschickt hat. Sie hat nämlich den Vorschlag gemacht, dass wir diesmal über die endokrine Therapie sprechen sollten. Und genauer gesagt ist die endokrine adjuvante Therapie gemeint. Natürlich, mittlerweile verstehen wir sie als endokrin basiert, denn manchmal besteht sie aus Kombinationstherapien. Und ich glaube, das ist ein Thema, das tatsächlich oft nicht genug Beachtung findet. Wir wissen, dass die meisten Vorträge, die meisten Kongresse sich eher um die neuen Substanzen drehen und über die klassische endokrine Therapie. Darüber sprechen wir vielleicht viel zu selten, auch wenn das immer noch die längste Therapie ist, die wir unseren Patienten verschreiben. Und auch die Therapie, die oft mit nicht unerheblichen Nebenwirkungen verbunden ist. Die endokrine Therapie wird immer empfohlen, wenn eine Patientin ein frühes Mammakarzinom, und wir wollen diesmal nicht über die metastasierte Situation sprechen, sondern über das frühe Mammakarzinom, also beim frühen Mammakarzinom, Hormonrezeptor positiv, ist die endokrine Therapie quasi gebucht. Eine kleine Ausnahme kann man machen für Patienten, die ganz, ganz wenig Hormonrezeptoren haben an ihrem invasiven Tumor. Wir sprechen immer von der niedrigen Expression im Bereich zwischen 1% und 9%. Hier empfehlen wir aber trotzdem üblicherweise in Deutschland, dass man endokrine Therapie zumindest anbietet oder diskutiert, auch wenn wir wissen, dass in diesem niedrigen Expressionsbereich das Ansprechen oder der Benefit einer solchen Therapie wahrscheinlich eingeschränkt ist. Aber trotzdem, zumindest aus forensischer Sicht, macht man dieses Angebot im Tumorboard. Ab 10% gilt der Tumor definitiv als Hormonrezeptor positiv und da gehört die endokrine Therapie einfach dazu, die für mehrere Jahre empfohlen wird. Welche Substanzen kommen zum Einsatz? Die erste, die älteste Therapieform war das Tamoxifen. Das war das erste antihormonelle oder endokrine Mittel, das wirklich im großen Stil eingesetzt wurde. Tamoxifen ist ein Antiöstrogen, so erklären wir das oft unseren Patienten, aber genauer gesagt ist es ein selektiver Östrogenrezeptormodulator. Das heißt, er konkurriert mit dem Östrogen um die Östrogenrezeptoren. Tamoxifen wird sowohl in der Prä- als auch in der Postmenopause empfohlen. Die zweite Substanzklasse sind die Aromatase-Inhibitoren. Und hier haben wir drei Vertreter. Zwei sind nicht steroidal, Letrozol, Anastrozol. Und der steroidale Aromatase-Hemmer oder Aromatase-Inhibitor ist Exemestan. Sowohl Tamoxifen als auch Aromatase-Hemmer werden einmal am Tag eingenommen. Es ist also eine orale Therapie. Und dann haben wir noch die selektiven Östrogenrezeptoren Degradern oder Downregulatoren. Dazu gehört das Fulvestrant, das intramuskulär verabreicht wird, zu Beginn alle 2 Wochen und dann nach dem ersten Monat alle 4 Wochen. Diese Substanz wird häufiger in der metastasierten Situation verabreicht, aber auch bei einem Rezidiv kann sie zum Einsatz kommen. Und auch darüber werden wir gleich sprechen. Es gibt noch die GnRH-Agonisten, das heißt die Medikamente, mit denen wir eine prämenopausale Patientin vorübergehend in die Wechseljahre schicken können. Das ist reversibel, das heißt, sobald diese Spritzen aufgehört haben, wird die Patientin wieder ihren normalen Zyklus in der Regel erlangen. Aber zumindest vorübergehend legen wir die Eierstöcke einfach still und die Patientin ist in dieser Zeit tatsächlich postmenopausal. Andi, ich würde dich bitten, dass du uns vielleicht ein bisschen erzählst, wie sieht unser Therapiealgorithmus im Moment in der Prämenopause aus? Welche Gedanken muss man sich da machen? Was empfehlen wir in der Regel einer prämenopausalen Patientin mit Mammakarzinom?
Ja, da kommen mir natürlich ganz viele Gedanken und jetzt gerade so beim Einstieg in das Thema fällt mir auch auf, dass das wirklich ein ganz wichtiges und auch sehr umfangreiches Thema ist und so wie du sagst, leider kommt es manchmal etwas zu kurz, weil es einerseits die Therapie ist, die wir schon am längsten zur Verfügung haben und andererseits ja eigentlich ziemlich klar ist, wer eine endokrine Therapie braucht, nämlich hormonrezeptorpositive Patientin. Was so ein bisschen unklar ist, das hattest du ja schon gesagt, ab wann ist man hormonrezeptorpositiv? Wie gesagt, ab 10% auf jeden Fall, aber in dubio pro, ich glaube, da haltet ihr es genauso auch bei 1-10%, würde ich mit der Patientin zumindest über die Möglichkeit sprechen und wenn sie die endokrine Therapie gut verträgt, dann würde ich die auch durchführen. Und die endokrine Therapie, die ist so effektiv, dass sie sie selbst dann machen sollten, wenn sie den Hormonrezeptorstatus nicht kennen. Und jetzt fragt man sich, hä, wie kann das denn sein? Wir müssen doch immer den Hormonrezeptorstatus bestimmen. Ja, das ist auch in 99% der Fälle so. Aber angenommen, Sie haben mal eine metastasierte Patientin und kennen aus irgendwelchen Gründen den Rezeptorstatus nicht, vielleicht weil Sie keine alten Befunde haben, dann geht man in der Klinik davon aus, dass der Tumor Hormonrezeptor positiv ist, weil das eben auch die häufigste und wahrscheinlichste Brustkrebsvariante ist. Dass die endokrine Therapie so effektiv ist, das weiß man nicht erst seit kurzem, hatte ich ja eben schon gesagt, ist mit die älteste Therapie, die man hat. Und tatsächlich ist es so, dass wir Anfang des letzten Jahrhunderts zwar noch keine medikamentösen Therapien machen konnte, aber was man wusste ist, wenn man für jungen Frauen, also es hat in dem Fall natürlich nur bei prämenopausalen Frauen, jungen Frauen, bei denen man eine Adnexektomie durchführt, bei denen hat man beobachtet, dass der Tumor aufhört zu wachsen. Und das hat man tatsächlich auch früher therapeutisch genutzt. Man hat die Eierstöcke entweder chirurgisch entfernt oder bestrahlt. Das müssen Sie heutzutage nicht mehr machen, sondern Sie können das mit einem GnRH-Analogon machen. Und dann haben Sie eine reversible Ausschaltung der Eierstockfunktion. Das ist allerdings, und jetzt kommt das große Aber, nicht die einzige Möglichkeit und auch noch lange nicht die effektivste Möglichkeit, die wir haben zur endokrinen Therapie. Das liegt daran, wenn Sie lediglich die Eierstöcke ausschalten bei der prämenopausalen Frau, dann sind da trotzdem weiterhin Östrogene, weil Östrogene werden, das wissen Sie, nicht nur von den Eierstöcken gebildet, sondern auch beispielsweise von FEP-Zellen und entsprechend macht natürlich auch, und da kommen wir später noch drauf zu sprechen, eine endokrine Therapie auch bei postmenopausalen Frauen Sinn. Aber genau aus dem Grund, warum es auch bei postmenopausalen Frauen Sinn macht, eine antihormonelle Therapie zu machen, ist eine prämenopausale Patientin allein durch Ausschalten der Eierstockfunktion noch nicht suffizient behandelt. Sie können nämlich noch mehr machen. Und zwei Beispiele hatte die Maggie eben schon genannt. Das eine ist das Tamoxifen. Das können Sie theoretisch auch ohne das Ausschalten der Eierstockfunktion geben, weil das wirkt ja am Rezeptor. Das heißt, im Tamoxifen ist es letzten Endes ziemlich wurscht, wo das Östrogen herkommt und wie viel Östrogen da noch ist. Sie blockieren es direkt an der Tumorzelle. Funktioniert auch sehr gut. Tamoxifen ist die älteste endokrine Therapie, mit die wir haben. Und ist auch die Therapie der Wahl für nicht aggressive Tumoren in der Prämenopause. Jetzt ist es nur leider so, meistens sind Frauen, die jünger an Brustkrebs erkranken, auch diejenigen, die ein eher fortgeschritteneres Tumorstadium haben oder auch aggressivere Tumoren, häufiger auch die Frauen, die eine Chemotherapie brauchen. Und man hat hier gelernt, und das waren diese Text- und Soft-Studien, es waren riesige Studien, bei denen man unterschiedliche Kombinationen der endokrinen Therapie angewendet hat. Man hat hier gelernt, dass man das Tamoxifen alleine noch in seiner Funktion unterstützen kann, indem man zusätzlich zum Tamoxifen die Eierstockfunktion ausschaltet, also zusätzlich zum Tamoxifen ein GnRH-Analogon gibt. Und jetzt kommen wir auch direkt zur dritten Variante, wenn Sie ein GnRH-Analogon geben, das heißt die Patientin künstlich in die Postmenopause versetzen, dann können Sie das Tamoxifen auch gegen einen Aromatase-Inhibitor austauschen. Also nochmal GnRH plus AI oder GnRH plus TAM oder TAM alleine, das sind die drei Möglichkeiten der endokrinen Therapie bei der prämenopausalen Frau. Und von der Effektivität ist es leider genauso wie von den Nebenwirkungen. Tamoxifen ist aus meiner Sicht das, was noch mit am besten verträglich ist, ist aber auch das, was jetzt, ich sag mal, am wenigsten effektiv ist. Dann kommt GnRH plus TAM und dann kommt GnRH plus AI von der Effektivität her. Und jetzt auch ganz wichtig, der Nutzen dieser intensiveren endokrinen Therapien, der ist signifikant und der ist da. Und da ist es wie immer so, je höher das Risiko einer Patientin ist, also zum Beispiel, wenn viele Lymphknoten befallen sind oder wenn es ein großer Tumor war, je größer das Risiko ist, desto größer fällt auch der absolute Nutzen aus. Was mir auch ganz wichtig ist, wenn Sie eine intensive endokrine Therapie machen, bleiben Sie mit Ihrer Patientin im Dialog, weil das Schlimmste, was sie machen kann, ist, dass sie ganz damit aufhört. Dann haben Sie gar nichts gewonnen. Das heißt, ermutigen Sie Ihre Patientin und ich würde versuchen, immer bei prämenopausalen Frauen eher intensiv endokrin zu therapieren. Aber wie gesagt, begleiten Sie Ihre Patientin dabei. Und dann kann man sich natürlich noch Gedanken darüber machen, wie lange. Das war jetzt noch die zweite Frage. Nicht nur wie intensiv, sondern wie lange. 5 Jahre ist ja das Minimum. Mittlerweile ist man so, dass man sagt, insbesondere bei erhöhtem Rückfallrisiko doch eher 7 bis 10 Jahre. Wobei ich die Dauer des Aromatase-Inhibitors nicht länger als 7 Jahre machen würde. Maggie, was kannst du uns denn zur Postmenopause erzählen?
Ja, vielen Dank. Und noch kurz vielleicht zu der Prämenopause. Wir sehen ja unsere Patienten oft in der Nachsorge nicht. Das heißt, sie gehen zu ihrem niedergelassenen Frauenarzt und dann bekommt ja gar nicht so viel mit, was die Nebenwirkungen angeht. Hast du dann Kontakt noch zu den Patienten oder verfolgt ihr das, wie oft tatsächlich diese Empfehlung, einen Genagonisten dazu zu nehmen, umgesetzt wird?
Das ist tatsächlich ein guter Punkt, weil jetzt habe ich es gerade so schön beschrieben. Bleiben Sie mit Ihrer Patientin im Kontakt. Wir haben tatsächlich das Problem, dass wir als großes Zentrum unsere eigenen Patientinnen in der Nachsorge nicht mehr begleiten. Und ich habe auch manchmal nicht so ein ganz gutes Gefühl, weil wir schreiben zwar schon, versuchen wir in die Tumorboard-Empfehlung reinzuschreiben, was wir für eine endokrine Therapie empfehlen. Aber letzten Endes sind alle endokrinen Therapien immer nur Empfehlungen. Das heißt, wie Sie eine endokrine Therapie machen, ist immer was Individuelles. Das ist immer was Sie mit der Patientin besprechen müssen. Es geht hier nicht um riesige Risiken. Also wenn es darum gehen würde, dass wir hier eine absolute Risikoreduktion von 10-20% hätten, dann wäre das Thema viel, viel einfacher. Es geht hier um kleine Maßnahmen, die Sie treffen, um das absolute Risiko zu reduzieren, die aber für die Patientin unter Umständen einen erheblichen Eingriff in die Lebensqualität bedeuten. Und das müssen Sie natürlich immer gut mit der Patientin besprechen und da müssen Sie sie eng führen.
Ja, den Eindruck habe ich manchmal auch. Vielleicht das, was ich auf jeden Fall merken sollten, so eine Kernbotschaft, das sind vielleicht Basics, aber Sie dürfen einer prämenopausalen Patientin nie einen Aromatasehemmer alleine geben. Also wenn etwas hängen bleiben sollte, dann ist es das. Denn mit Aromatasehemmern alleine, ohne die Suppression der Eierstocksfunktion, würden Sie paradoxerweise die Eierstöcke stimulieren. Und deswegen ist Letrozol ein sehr beliebtes Medikament in der Kinderwunschsprechstunde, weil es eben sich wunderbar zu einer Stimulation eignet. Also AI in der Prämenopause ausschließlich mit der ovariellen Suppression verbinden. Jetzt wollen wir über die Postmenopause sprechen und hier will ich zunächst über die ersten 5 Jahre der Behandlung sprechen. Das heißt, unsere Standardtherapiedauer. Wir werden gleich noch darüber sprechen, wann die Therapie länger sein sollte, aber zumindest für die ersten 5 Jahre für eine Patientin, die postmenopausal ist, ist es relativ einfach. Wir haben 3 Möglichkeiten. Entweder geben wir einen Aromatasehemmer für die gesamte Zeit, das heißt für die gesamten 5 Jahre, oder aber wir starten mit dem Aromatasehemmer für die ersten 2 bis 3 Jahre, dann stellen wir auf Tamoxifen um. Das ist die sogenannte Switch-Therapie. Unter diesem Begriff kennen das die meisten. Oder wir switchen auch aber umgekehrt. Das heißt, wir beginnen mit Tamoxifen für die ersten 2 bis 3 Jahre und dann switchen wir zurück auf den Aromatasehemmer. Und alle 3 Möglichkeiten sind eigentlich als gleichwertig zu sehen, wobei wir gerne bei Frauen mit einem höheren Risiko mit einem AI zumindest beginnen wollen. Das heißt, wenn Sie eine Patientin haben, die beispielsweise nodalpositiv ist, wo Sie von einem erhöhten Rezidivrisiko ausgehen, dann würden wir Sie natürlich gerne den AI zumindest für die ersten 2 bis 3 Jahre zu Beginn schon sehen. Sie können natürlich upfront für die gesamten 5 Jahre den AI geben, aber Hauptsache, er kommt bereits frühzeitig zum Einsatz. Was können Sie sonst machen? Das bleibt eher der Minderheit vorbehalten. Man könnte natürlich die gesamten 5 Jahre mit Tamoxifen behandeln. Das wäre eine gute Option für eine ältere Dame mit Komorbiditäten, vielleicht auch mit Nebenwirkungen oder Kontraindikationen gegen einen Aromatase-Inhibitor und natürlich mit einem niedrigen Rezidivrisiko, zum Beispiel kleiner Tumor G1. Das wäre eine Möglichkeit, aber ansonsten gehört eine alleinige 5-jährige Tamoxifen-Therapie schon lange nicht mehr zum Standard in der postmenopausalen Situation. Im Standard bei einer relativ fitten Patienten würden Sie mindestens 2 bis 3 Jahre in den ersten 5 Jahren den Aromatasehemmer dabei haben. Was machen Sie danach, wenn die 5 Jahre rum sind? Müssen Sie sich fragen, schätze ich das Rezidivrisiko als erhöht ein oder nicht? Die Merkmale der Erkrankung, die Ihnen helfen, diese Entscheidung zu treffen, sind zum Beispiel der Nodalbefall oder die Tumorgröße oder das Grading oder auch grob gesagt, ob die Patientin eine Indikation zur Chemotherapie hatte. Natürlich, wenn die Patientin eine Chemotherapie bekommen hat, dann können Sie zumindest davon ausgehen, dass das Rezidivrisiko erhöht ist. Wenn Sie also die Erkrankung als erhöhtes Risiko einschätzen, können Sie weitermachen. Das bezeichnet man als erweiterte adjuvante Therapie über das 5. Jahr hinaus. Und das ist ganz, ganz neu, dass wir mittlerweile diese erweiterte Adjuvanz bis zum 7. bis zum 8. Jahr nur fortführen. Früher, vielleicht erinnern Sie sich noch, hat man gerne bis zum 10. Jahr behandelt. In der Postmenopause ist es nicht mehr Standard. Es gibt mittlerweile genug Studien, die gezeigt haben, dass nach 7 bis 8 Jahren Gesamttherapiedauer der Benefit ausgeschöpft ist. Das heißt, auch bei Patienten, die zum Beispiel Nodalbefall haben, wo sie gerne länger als die 5 Jahre behandeln, ist es nach 7 bis 8 Jahren Ende. Und das ist die 2. Kernbotschaft, denn das wird sicherlich unseren Patienten sehr zugute kommen und die werden sich auch freuen. Das ist keine Therapie, die keine Nebenwirkungen macht. Deswegen wenn wir den Patienten sagen können, ohne Bauchschmerzen, dass nach 7 bis 8 Jahren Schluss ist, dann werden sie sicherlich darüber freuen und danken. Ich würde hier vielleicht eine ganz kleine Ausnahme machen für Patienten mit einem sehr, sehr hohen Rezidivrisiko, zum Beispiel ganz, ganz viele befallene Lymphknoten. Da dürfte man schon darüber sprechen, ob man doch nicht bis zum 10. Jahr weitermacht. Aber das sollte eine Ausnahmesituation bleiben. Bei den allermeisten Patienten, auch bei denen mit erhöhtem Rezidivrisiko, behandeln wir bis zum Jahr 7 bis 8 in der Postmenopause. Das ist also der aktuelle Algorithmus zur postmenopausalen Patientin. Noch eine kleine Besonderheit gibt es bei Frauen mit einem invasiv-lobulären Mammakarzinom. Es gibt Hinweise aus Studien, dass möglicherweise bei diesen Tumoren ein nicht-steroidaler Aromatasehemmer, das heißt Letrozol oder Anastrozol, einen kleinen Benefit hat gegenüber anderen endokrinen Medikamenten. Das heißt, wenn Sie ein invasiv-lobuläres Mammakarzinom haben, verschreiben Sie gerne für die ersten 5 Jahre einen nicht-steroidalen Aromatase-Inhibitor. Nun fragt man sich natürlich, wir haben ja darüber gesprochen, erhöhtes Rezidivrisiko. Was kann man zusätzlich noch geben? Was gibt es da noch, Andi?
Ja, gibt natürlich einiges Neues, sonst hättest du mich ja nicht so gefragt. Und zwar, wir hatten es, glaube ich, in unseren vergangenen Podcasts jetzt auch schon mehrfach erwähnt, es gibt eine neue Substanzklasse, die CDK4/6-Inhibitoren. Und die CDK4/6-Inhibitoren, die waren in der metastasierten Situation extrem effektiv, haben dort teilweise auch das Überleben verlängert und entsprechend wurden dann größere Studien durchgeführt zur Anwendung oder Sinnhaftigkeit des Einsatzes von CDK4/6-Inhibitoren auch in der adjuvanten Situation. Und Sie erinnern sich, es gibt 3 CDK4/6-Inhibitoren, das Palbociclib, das Ribociclib und das Abemaciclib. Und es gab auch schon zu allen 3 dieser CDK4/6-Inhibitoren größere Studien, wo man das quasi adjuvant über mehrere Jahre zusätzlich zur endokrinen Therapie den CDK4/6-Inhibitor gegeben hat. Jetzt fangen wir vielleicht mal mit der ersten Studie an. Das erste Studie war die Pallas-Studie. Da hatte man das Palbociclib eingesetzt und war tatsächlich eine negative Studie. Also die Hinzunahme zum Palbociclib zur adjuvanten endokrinen Therapie beim frühen Mammakarzinom hat keinen Nutzen, selbst wenn man da nur Patienten mit etwas erhöhtem Risiko einschließt. Man hat es dann auch probiert, das Risiko noch ein bisschen weiter daraus zu kristallisieren, indem man es postneoadjuvant eingesetzt hat und nur Patienten gegeben hat, die schlecht auf eine neoadjuvante Systemtherapie gegeben hat, also Patienten wirklich mit einem sehr hohen Risiko, neoadjuvant nicht gut angesprochen und sowieso schon mal alles Chemopatientin. Auch Palbociclib, postneoadjuvant, das war die Penedo-PB-Studie und auch hier hat sich kein Effekt gezeigt. Also Palbociclib, um es kurz zu machen, scheidet adjuvant erstmal aus. Die nächste Studie, die es dann gab, war die Monarch-E-Studie. Und in der Monarch-E-Studie hat man das Abemaciclib, 150 Milligramm, 2-mal täglich für insgesamt 2 Jahre. Und die 2 Jahre sind wichtig, weil das bei allen Studien unterschiedlich ist. Hinzugegeben zur endokrinen Therapie beim frühen Mammakarzinom. Menopausenstatus war egal. Bei prämenopausalen Frauen mussten sie, wenn sie einen Aromatase-Inhibitor verwenden, entsprechend einen GnRH verwenden. Sie durften aber allerdings auch das Tamoxifen nehmen, weil auch das ist eine ganz wichtige Sache. Sie dürfen Abemaciclib mit Tamoxifen kombinieren. Warum das wichtig ist, kommen wir gleich nochmal drauf zurück. Also man hat es 2 Jahre lang eingesetzt und es zeigte sich, dass das Abemaciclib tatsächlich einen Vorteil bringt. Und zwar einen gar nicht so unerheblichen. Absolute Risikoreduktion, ich weiß es jetzt nicht ganz auswendig, nach 3 und 6 Jahren, der ging so in Richtung 3 bis 8%. Es war ein intermediär bis Hochrisikokollektiv, also alle Patienten, die an der Monarch-E-Studie teilgenommen hatten, waren entweder nodal positiv mit mindestens 4 befallenen Lymphknoten oder nodal positiv und hatten dann entweder einen G3-Tumor oder einen Tumor größer 5 cm. Aber das war die Kohorte oder die Zulassungskohorte von der Monarch-E-Studie und das ist auch das Kollektiv, bei dem es zugelassen ist. Und das machen wir auch regelhaft, also alle Patientinnen, die entweder 4 befallene Lymphknoten oder befallene Lymphknoten und wie gesagt diese anderen Eigenschaften haben, die für ein höheres Rückfallrisiko sprechen, die bekommen bei uns 2 Jahre lang das Abemaciclib zusätzlich zur endokrinen Therapie. In der Regel nehmen wir hier einen Aromatase-Inhibitor, das heißt bei prämenopausalen Frauen GnRH plus AI. Und es gab noch eine 3. Studie, das war die Nathalie-Studie und da wurde das Ribociclib untersucht. Und warum ich jetzt so eben 2 Jahre betont habe bei der Nathalie-Studie, war der Unterschied zur Monarch-E-Studie, dass man das nicht über 2 Jahre gemacht hat, sondern über 3 Jahre. Das heißt, die Patienten haben parallel zur adjuvanten endokrinen Therapie 3 Jahre lang das Ribociclib erhalten. Und hier gibt es auch noch was, was Sie sich merken müssen. In der metastasierten Situation wird Ribociclib mit 600 Milligramm eingesetzt. In der adjuvanten Situation wurde die Dosis reduziert. In der adjuvanten Situation werden 400 Milligramm genommen. Und was hier auch nochmal ein Unterschied zum Abemaciclib ist, das ist Ribociclib, aber das macht man beim metastasierten Mammakarzinom ja auch so. 3 Wochen lang eingenommen, wird 1 Woche Pause. Also Ribociclib, adjuvant, 400 Milligramm, 3 Wochen Einnahme, 1 Woche Pause über insgesamt 3 Jahre. Und in diese Nathalie-Studie wurden auch Patientinnen mit einem etwas niedrigeren Risiko eingeschlossen. Es hat zum Beispiel auch gereicht, wenn die Patientin nodal negativ war, also die mussten keinen Nodalbefall haben. Allerdings hier entweder ein hohes Grading oder eine aggressive Gensignatur hatten. Also man hat nicht nur so auf Tumorstadium geschaut, so wie es bei dem zumindest in der Kohorte 1 von der Monarch-E-Studie war, sondern man hat eben auch auf die Tumorbiologie angeguckt und eben auch nodal negative Tumoren mit einer aggressiven Tumorbiologie mit in die Nathalie-Studie eingeschlossen. Und auch hier war das Ergebnis signifikant. Absolute Risikoreduktion nach 3 Jahren, auch ähnlich wie bei der Monarch-Studie, um etwa 3%. Das Ribociclib ist im Gegensatz zum Abemaciclib noch nicht zugelassen. Wir rechnen mit einer Zulassung Mitte des Jahres. Und jetzt die Frage, die wir aber, glaube ich, schon mal bei uns im Podcast diskutiert haben. Maggie, setzt du das Ribociclib bereits ein?
Wir haben in der Tat schon mal einen Kostenübernahmeantrag gestellt. Wir haben auch diesen Antrag geteilt mit Ihnen über unsere Webseite Chemoführerschein und ich habe gesehen, dass er auch fleißig heruntergeladen wurde. Und in der Tat haben wir auch eine Zusage, also eine Kostenübernahme bekommen. Wir machen das im Moment noch nicht im großen Stil, das heißt noch nicht bei jeder Patientin, die Nathalie-Studienkriterien erfüllt hätte, denn das sind wirklich ganz, ganz viele Patientinnen. Und ich frage mich auch nach der Zulassung, ob wir wirklich all diesen Patienten Ribociclib anbieten werden, denn das würde wirklich bedeuten, dass wir ganz, ganz viele zusätzliche Patienten mit der 3-jährigen, wirklich langen Therapie belasten werden. Das ist ja nicht nur ein Vorteil, es sind auch Nebenwirkungen, die dazukommen und natürlich eine größere Belastung der Sprechstunde. Denn die CDK4/6-Therapie, anders als eine reine endokrine Therapie, wird in der Regel in der Klinik oder in einer onkologischen Praxis dann verordnet und nicht in der klassischen niedergelassenen gynäkologischen Praxis. Wie macht ihr das im Moment?
Also wir machen es auch so, wir schreiben eigentlich selten Kostenübernahmeanträge, weil wir für die eher fortgeschritteneren Tumoren, da haben wir das Abemaciclib, und beim Ribociclib war es bislang ja auch so, dass wir einerseits das auch im Rahmen von einer Studie machen konnten. Gut, die ist jetzt mittlerweile zu, das war die ADAPT-Cycle-Studie. Andererseits, es ist nicht so ganz einfach für alle Patienten, für die das Ribociclib in Frage käme, einen Kostenübernahmeantrag zu schreiben, vielleicht um es mal so zu sagen. Das heißt, wir machen es vielleicht mal in ganz seltenen Ausnahmefällen.
Bei uns ist es auch selten und wir haben übrigens auch mit Ihnen so einen Algorithmus geteilt, wo wir alle Einschlusskriterien der Studien zusammengefasst haben. Wir kommen gleich noch zu der dritten Option, die auch zur komponierten adjuvanten endokrinen Therapie möglich ist. Und man geht da ziemlich schnell, also man wird da ziemlich schnell schon durcheinander, weil diese Kriterien der Studien unterschiedlich waren, die Dauer der Therapie war unterschiedlich und auch diese endokrinen Kombinationspartner waren unterschiedlich. Und das ist, finde ich, schon schwierig, einfach so im Hinterkopf zu behalten. Und das bringt uns jetzt eben zu der nächsten Option. Andi, du hast schon erzählt, Abemaciclib ist schon länger zugelassen, ist wirklich unser Standard mittlerweile zur Kombinationstherapie für 2 Jahre. Die Patientin muss aber wirklich erhöhtes Risiko haben. Ribociclib noch nicht zugelassen, aber bald wahrscheinlich eine Option auch für Frauen mit einem intermediären Risiko. Und dann gibt es noch die dritte Option und diese ist auch schon länger zugelassen. Das ist natürlich Olaparib, also ein PARP-Inhibitor. Auch hier sehen wir einen Sprung aus der metastasierten Situation in die Adjuvanz. Mit den PARP-Inhibitoren arbeiten wir schon lange im metastasierten Setting und Olaparib hat es geschafft, auch zum Standard beim frühen Mammakarzinom zu werden. Wem können wir Olaparib verschreiben? Man macht das ja gleichzeitig mit der endokrinen Therapie, aber für die Dauer von 1 Jahr. Das heißt eine kürzere Therapiedauer als bei Abemaciclib und viel kürzer als bei Ribociclib. Die Zulassungsstudie hieß Olympia-Studie und die Voraussetzung war der Nachweis einer BRCA1 oder 2 Mutation. Ganz wichtig in der Keimbahn, das heißt Testung am Tumorgewebe macht gar keinen Sinn. Wir müssen, um die Indikation stellen zu können, im Blut testen, das heißt die Keimbahn-Mutation, die vererbbare Form der Mutation. Hat die Patientin eine BRCA1 oder 2 Mutation, müssen wir uns fragen, ob die Kriterien der Olympia-Studie erfüllt waren oder nicht. Und diese kann man so zusammenfassen: Hat unser Patient eine primäre Operation bekommen, das heißt keine neoadjuvante Vorbehandlung, dann ist es für uns wichtig, wie viele Lymphknoten befallen waren. waren das 4 oder mehr Impfknoten, die befallen waren, dann können wir Olaparib empfehlen und dann sind wir auch in-label. Das heißt, entsprechend der Zulassung dürfen wir es verordnen. Hat die Patientin eine neoadjuvante Chemotherapie erhalten, wird es ein bisschen komplizierter. Denn hier müssen wir den sogenannten CPS-EG-Score ausrechnen. Und das ist ein Score, der von den amerikanischen Kollegen entwickelt wurde. Hier hat man versucht, einen Score zu entwickeln, der uns hilft, Patienten mit einem hohen Risiko zu identifizieren, die eine neoadjuvante Chemotherapie erhalten. Das heißt, bei der Berechnung des Scores berücksichtigen Sie sowohl das klinische Stadium zum Zeitpunkt der Diagnose als auch das Stadium pathologisch nach der Chemotherapie, das bei der Operation vom Pathologen bestimmt wird. Und erst wenn Sie all diese Angaben haben, können Sie den Score errechnen. Das geht nicht ganz schnell. Also ich muss zugeben, wenn ich das eingebe, das dauert schon 2-3 Minuten, bis ich alles eingegeben habe. Man kann das online machen. Es reicht aus, wenn Sie CPS-EG-Score einfach googeln, dann wird ziemlich schnell schon diese Webseite des Krebsinstituts in den USA kommen und dort können Sie einfach sich durchklicken, alles eingeben und Sie werden am Ende den Score errechnet bekommen. Ganz wichtig, es ist nicht der CPS-Score, sondern CPS-EG-Score, bei dem der Östrogenrezeptorstatus und das Grading berücksichtigt werden. Und wenn Sie hier einen Score von 3 oder höher erreicht haben, dann ist Olaparib auch eine schöne Option. Ich muss aber zugeben, das kommt gar nicht so oft vor. Also wir errechnen immer als Standard diesen Score, um zu prüfen, ob die Patientin eine Indikation hat, erstmal zu einer BRCA-Testung, weil oft sind diese Patienten noch nicht getestet, weil deren Familienanamnese unauffällig ist. Aber die allermeisten Patienten haben den Score von 1 oder 2. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Macht ihr das regelhaft vor der Tumorkonferenz, dass dieser Score errechnet wird?
Also wir rechnen es aus bei allen Patienten, die hormonrezeptorpositiv sind, her zwar negativ, aber das kommt nicht oft vor, sagen wir es mal so.
Okay, das finde ich auch. Also man muss wirklich sehr, sehr viel errechnen, um dann eine Patientin zu identifizieren, die einen hohen Score hat. Das ist ein bisschen enttäuschend, weil das einfach zusätzliche Arbeit macht. Und sicherlich gibt es auch Patienten, die bei einer primären Operation diese 4 oder mehr befallene Lymphknoten haben, die aber nach der neoadjuvanten Vorbehandlung, auch wenn sie keine PCA haben, nicht diesen hohen CPS-EG-Score erreichen. Das heißt, da frage ich mich, manchmal tatsächlich habe ich hier einen Vorteil oder einen Nachteil durch die neoadjuvante Behandlung. Das ist ganz paradox, weil wir sonst eigentlich gerne neoadjuvant behandeln, aber hier in diesem Kollektiv ergibt sich ja nicht unbedingt ein Vorteil. Aber Olaparib, wenn Sie eine BRCA1 oder 2 Keimbahnmutation haben, dann denken Sie an diese Option und ansonsten, wenn dieser CPS-EG-Score bei 3 liegt oder bei der primären OP 4 Lymphknoten oder mehr befallen sind, dann können Sie auch BRCA1 oder 2 testen lassen und dann sind Sie auch in Label. Das heißt, entsprechend der Zulassung brauchen Sie den Nachweis der Mutation, also dürfen Sie testen. Was gibt es noch? Es gibt ja noch die Möglichkeit einer endokrinen Therapie, aber nicht adjuvant, sondern kurz vor der OP oder kurz vor der Entscheidung, eine adjuvante Chemotherapie, ja oder nein. Kannst du uns vielleicht zu diesem dynamischen Ki-67 erzählen?
Genau, du hast es ja gesagt, das ist das dynamische Ki-67 ist letzten Endes nichts anderes, als sich live anzuschauen oder in situ anzuschauen, wie effektiv wirkt die endokrine Therapie. Und wie macht man das? Patientin kommt ja in der Regel ins Brustzentrum mit dem Verdachtsdiagnose Mammakarzinom und erhält dort eine Stanze. Und aus diesem Stanzgewebe kann man das Ki-67 bestimmen. Und aus diesem Stanzgewebe erfahren wir auch den Hormonrezeptorstatus und den HER2-Status. Und wenn man jetzt, wie gesagt, dann das Ki-67 gewinnt und sieht, das ist eine Patientin, die hat so ein intermediäres Risiko oder niedriges Risiko, also eine Patientin, wo man jetzt erstmal vielleicht keine Chemotherapie machen würde, dann verschreibt man der Patientin eine endokrine Therapie. Und hier ist wichtig, ich würde immer die endokrine Therapie nehmen, die man auch dann später einsetzen möchte. Also wenn ich eine postmenopausale Patientin habe, dann den Aromatase-Inhibitor bei der prämenopausalen Patientin. Da kann man dann auch GnRH plus AI verschreiben. Das GnRH wirkt relativ schnell. Das könnte schon davon ausgehen, dass es nach 1 bis 2 Wochen wirkt. Das heißt, eine 3-wöchentliche endokrine Therapie mit GnRH und AI funktioniert auch bei der prämenopausalen Patientin. Und dann wird die Patientin ja operiert. Und Sie können dann aus dem OP-Präparat nochmal das Ki-67 bestimmen und dann können Sie damit dieses sogenannte dynamische Ki-67 machen. Das heißt, Sie schauen sich an, wie hat sich das Ki-67 unter der endokrinen Therapie verändert. Und wenn es unter 10% ist, dann hat die Patientin ein niedriges Rückfallrisiko. Und es gab tatsächlich auch bei der AGO-Leitlinien-Sitzung, Kommissionssitzung, einige Diskussionen im Hinblick der Frage, haben wir jetzt das hier mit einem prognostischen und einem prädiktiven Marker zu tun? Ich will es mal so sagen. Patientinnen, die ein schlechtes endokrines Ansprechen haben, was heißt, bei denen das Ki-67 unter einer endokrinen Induktionstherapie nicht valide abfällt, die haben auf jeden Fall eine schlechtere Prognose. Das heißt, ein prognostischer Marker ist das definitiv. Wir nutzen prognostische Marker vor allen Dingen für die Entscheidung Chemotherapie ja oder nein. Das heißt, wir machen das dynamische Ki-67 vor allen Dingen, uns die Frage zu stellen, braucht die Patientin eine Chemotherapie? Hat sie nämlich eine schlechte Prognose, deswegen prognostischer Marker, dann profitiert sie eher von einer Chemotherapie, als wenn sie eine gute Prognose hat. Und das kann man eben mit anderen prognostischen Markern, wie beispielsweise Gensignaturen oder dem Grading oder dem Alter der Patientin kombinieren. Und da gibt es dann unterschiedliche Algorithmen, die eigentlich ja leider gar nicht so eindeutig sind. Aber letzten Endes aus diesen Puzzlebausteinen verschiedener prognostischer Marker kriegt man dann so ein Gesamtbild über die Prognose der Patientin und kann dann anhand dieser Prognose mit der Patientin besprechen, ob sie eine Chemotherapie machen möchte oder nicht. Also dynamisches Ki-67 wird im klinischen Alltag angewendet als prognostischen Marker, um die Patientin, die von einer Chemotherapie profitieren oder nicht, zu identifizieren. Jetzt kann man noch eine wissenschaftliche Diskussion ausmachen und die ist aber aus meiner Sicht rein wissenschaftlich, weil sie nämlich keine klinische Relevanz hat. Das dynamische Ki-67 ist prädiktiver Marker für das Ansprechen der endokrinen Therapie. Spricht das Ki-67 nicht gut an, also fällt es nicht gut ab, geht man davon aus, dass die endokrine Therapie nicht gut gewirkt hat. Damit ist sie prädiktiv für die endokrine Therapie. Jetzt kommt aber das große Aber. Diese prädiktive Bedeutung vom dynamischen Ki-67 hat keine klinische Relevanz, weil die Konsequenz aus einem prädiktiven Marker wäre ja, dass sie auf eine bestimmte Behandlung verzichten oder eine bestimmte Behandlung einsetzen, wenn sie sie unter Umständen sonst ansonsten nicht eingesetzt hätten. Und das ist bei der endokrinen Therapie nicht der Fall. Wenn eine Patientin Hormonrezeptor positiv ist, dann bekommt sie eine endokrine Therapie, völlig egal, wie schlecht das dynamische Ki-67 auch immer gewesen sein mag. Und das ist auch was. Und deswegen sage ich das so, das ist ganz essentiell für dieses Gespräch mit der Patientin. Sie müssen das der Patientin erklären. Es geht nicht drum zu sagen, ah, die endokrine Therapie, die hat sowieso nicht gewirkt, die brauchen sie nicht. Es geht nur drum zu entscheiden, brauchen sie eine Chemo, ja oder nein. Und was nicht passieren darf, ist, dass die Patientin dann nach der Chemo dann sagt, ah, ja, die endokrine Therapie, die hat bei mir sowieso nicht gewirkt, die mache ich jetzt nicht. Das dürfen sie auf keinen Fall machen. Klinisch sind wir weit davon entfernt zu sagen, Patientin kann auf eine endokrine Therapie wegen der schlechten endokrinen Response verzichten. Aber jetzt habe ich natürlich sehr viel philosophiert zu Prognose und Prädiktion. Das ist immer eine heiße Diskussion, nicht nur im Kontext dynamisches Ki-67. Jetzt brechen wir es mal auf die Praxis runter. Maggie, setzt ihr es bei allen Patienten ein, nur bei manchen? Und für welche Entscheidung nutzt ihr es?
Wir setzen es nicht bei allen Patienten ein, das auf jeden Fall nicht. Ich muss zugeben, dass dieses Konzept, es ist total verlockend und es ist irgendwie auch genial, dass man durch eine kurze Therapie versucht zu schauen, was bewirken wir in vivo. Das ist ja etwas, was wir auch bei einer Chemotherapie testen. Wir wissen, ob der Tumor angesprochen hat, kleiner geworden ist. Und für die endokrine Therapie gab es bis jetzt eine solche Möglichkeit nicht. Und das erreichen wir ja eben durch diese kurzzeitige Induktionstherapie. Sie wird manchmal als endokrine Induktion bezeichnet oder kurzzeitige präoperative Therapie. Auf jeden Fall dauert sie nur 2 bis 4 Wochen. Und das Ziel dabei ist, nicht zu schauen, ob der Tumor kleiner geworden ist, dafür ist es auch zu kurz, sondern zu schauen, wie Ki-67 angesprochen hat. Aber genauso wie du sagst, es gibt sehr viele offene Fragen. Meistens nutzen wir das ja, um zu schauen, braucht meine Patientin eine Chemotherapie oder nicht? Und da gibt es ja auch noch die Genexpressionstests. Und wenn Sie beides verwenden, dann denken Sie daran, Sie dürfen den Genexpressionstest nur an der Stanze durchführen lassen, wenn Sie anschließend die endokrine Therapie als Induktion verwendet haben. Denn es gibt keine Daten zu Genexpressionstests bei einer vorbehandelten Patientin. Das heißt, sobald Sie diese endokrine Induktion begonnen haben, können Sie an Ihrem OP-Präparat den Genexpressionstest nicht mehr veranlassen. Dann müssen Sie auf dieses unbehandelte Gewebe zurückgreifen, nämlich auf das Gewebe der Stanzbiopsie. Das ist auf jeden Fall etwas, was Sie sich merken sollten. Und ich muss zugeben, manchmal finde ich das auch ein bisschen schwierig zu entscheiden, bei welcher Patientin war es wirklich entscheidend, diese Ki-67 Response zu beurteilen. Manchmal kann es so ein Zünglein an der Waage sein, bei Patienten, die prämenopausal sind und nodal positiv. Da ist es tatsächlich so, dass wir uns oft fragen, ob wirklich die Chemotherapie notwendig ist, auch wenn Studien zu dem Genexpressionstest Oncotype zumindest einen Benefit gezeigt haben, unabhängig des Oncotype-Ergebnisses. Aber bei vielen Patienten steht ja die Entscheidung, Chemo ja oder nein, nach diesen klassischen Merkmalen fest. Insofern, wir überlegen tatsächlich immer, ob das sinnvoll ist, Es kann auf jeden Fall sehr sinnvoll sein, wenn eine Patientin zum Beispiel einige Wochen noch überbrücken möchte bis zur Operation oder vielleicht, wenn gerade kein schneller OP-Termin da ist. Das haben wir auch in der Covid-Pandemie deswegen auch vermehrt verwendet. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass wir das immer bei jeder Patientin empfehlen. Jetzt wollte ich noch auf ein Thema zu sprechen kommen, das, glaube ich, vor allem die Kollegen in der Niederlassung beschäftigt, nämlich die Verträglichkeit. Und das ist schon angeklungen, die endokrinen Medikamente, die sind effektiv, die sind sehr wertvoll. Das ist ja die älteste zielgerichtete Therapieform. Aber sie kommen leider nicht ohne Nebenwirkungen. Was steht also im Vordergrund? Bei Tamoxifen, bei unserem selektiven Östrogenrezeptormodulator, sind es ganz klar die Wechseljahresbeschwerden. Und darunter kann man sich alles vorstellen, was man mit Wechseljahren assoziiert. Das heißt Scheidentrockenheit, Hitzewallungen, Schweißausbrüche in der Nacht, sodass man wirklich Laken wechseln muss, Stimmungsschwankungen. Und natürlich haben mit diesen Nebenwirkungen vor allem junge Frauen zu kämpfen, besonders wenn sie keine Chemotherapie erhalten haben. Das haben Sie sicherlich auch schon mal beobachtet, eine Patientin, die schon unter der Chemotherapie vorübergehend ihre Regel verloren hat und mit Wechseljahresbeschwerden zu tun hatte, die wird oft diesen Übergang von Chemo zur endokrinen Therapie gar nicht so stark merken. Und anders eine Patientin, die gar keine Chemo erhalten hat, sondern so direkt in die endokrine Therapie geht, das sind Patienten, die einfach mehr leiden. Und die Therapie ist sehr, sehr lange. Bis zu 10 Jahren in der Prämenopause, bis zu 7 bis 8 Jahren in der Postmenopause. Das heißt, auf die Nebenwirkungen müssen wir auf jeden Fall achten. Was können Sie machen, wenn eine prämenopausale Patientin so starke Beschwerden hat? Und typischerweise werden sie stärker, wenn sie zum Beispiel Tamoxifen mit GnRH-Agonisten kombinieren. Dann ist es wirklich wie eine schlagartige Versetzung in die Menopause. Natürlich, Sie können der Patientin sagen, dass sie insgesamt körperliche Betätigung, Sport aufnehmen sollte. Das hilft ein bisschen. Schwimmen, manchmal aber auch Mind-Body-Medizin, Yoga zum Beispiel, Dehnungsübungen, das kann oft hilfreich sein. Es gibt medikamentöse Ansätze, zum Beispiel Venlafaxin oder Gabapentin. Diese 2 Optionen bewerten wir mit einem Plus tatsächlich in der Agio-Kommission Mama und wir recherchieren jedes Jahr ganz genau dieses Kapitel, beziehungsweise für dieses Kapitel einfach die aktuellen Daten und so sind wir eben zum Schluss gekommen, dass es durchaus medikamentöse Ansätze gibt, die man hier einsetzen könnte. Das, was Sie auch überlegen können als Einzelfallentscheidung, wenn zum Beispiel diese Scheidentrockenheit im Vordergrund steht. Es gibt die Möglichkeit einer niedrig dosierten lokalen Östriolkur. Und das sieht so aus, dass man für die ersten 4 Wochen einmal am Tag Östriol als Vaginalzäpfchen der Patientin gibt und danach 8 Wochen lang nur 3-mal in der Woche. Das ist also eine kurze Kur, danach soll man sie beenden. Aber wir wissen aus Studien, dass es außer wirklich zu Beginn keinen großen Übertritt dieser Substanz ins Blut gibt und den Patienten geht es tatsächlich besser. Aber Plus-Minus-Entscheidung, das heißt individuelle Entscheidung nach einer guten Aufklärung, kann man überlegen, bevor die Patientin zum Beispiel sagt, ich beende die endokrine Therapie, ich habe keine Lust mehr darauf. Und das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den Sie sich bitte merken sollten. Bevor die Patientin die endokrine Therapie absetzt, sollen Sie immer überlegen, ob Sie vielleicht umstellen könnten. Angenommen, die Patientin hat starke Beschwerden unter einer Substanz, ob man auf eine andere Substanz umstellen könnte. Oder man kann zumindest bei den Aromatasehemmern durchaus überlegen, ob man kleinere Pausen macht. Aber das wäre tatsächlich einfach als Option, bevor man komplett die Therapie beendet aufgrund von Unverträglichkeit. Was steht noch im Vordergrund bei Tamoxifen? Denken Sie daran, Thrombose und Embolierisiko. Darüber müssen wir die Patienten immer aufklären. Das gehört einfach dazu, dass die Patientin, wenn ein Bein plötzlich geschwollen ist, nicht noch ein paar Tage wartet, sondern sich wirklich in die Notaufnahme begibt. Und das Risiko für Endometriumkarzinom ist erhöht. Glücklicherweise, vor allem in der Postmenopause, würde das zu einer Blutung führen, die man dann abklärt mit der Abrasio und dann im Frühstadium dieses Endometriumkarzinom diagnostiziert, aber trotzdem ein ganz, ganz wichtiges Ereignis. Das heißt, auch darüber klären wir auf. Ganz selten übrigens sind die Augenbeschwerden unter Tamoxifen. Es gibt aber Fälle wirklich von Erblindung, die beschrieben sind und so steht auch in der Fachinfo, dass man durchaus eine Augenuntersuchung veranlassen sollte, wenn man Tamoxifen verschreibt. Das wissen viele nicht. Aber tatsächlich ist es so, das heißt, die Patientin soll auch darüber aufgeklärt werden, dass wenn sie Augenprobleme bekommt oder plötzlich nicht gut sieht in einem Bereich, dass auf jeden Fall eine Abklärung erfolgen sollte. Und wenn man Tamoxifen dann rechtzeitig absetzt, dann bildet sich das auch meistens zurück. Also das sind die Sachen, die ich meinen Patienten vor Verschreibung der Tamoxifen-Therapie erzähle. Was gibt es noch? Die Aromatase-Inhibitoren, Aromatase-Hemmer, die haben ein anderes Nebenwirkungsspektrum. Die Wechseljahresbeschwerden stehen hier nicht so sehr im Vordergrund, aber Knochen- und Gelenkschmerzen. Besonders in den ersten Monaten ganz, ganz wichtig, weil das für unsere Patienten oft sehr belastend ist. Was kann man dagegen machen? Sport, Bewegung, Dehnung, Yoga, all das kann hilfreich sein. Es gibt übrigens auch Daten zur Akupunktur bei Arthralgien unter Aromatase-Inhibitoren. Also auch das können Sie mit der Patientin besprechen. In den ersten Monaten ist es aber völlig in Ordnung, auch Schmerzmittel einzunehmen. Das kann gerade für die Überbrückung dieser ersten Zeit ganz, ganz sinnvoll sein. Wir wissen aber auch, dass Aromatase-Hemmer Osteoporose verstärken oder sogar verursachen können. Das heißt, ich glaube, diesen Automatismus haben ja die meisten von Ihnen. Sobald man an Aromatase-Hemmer denkt, denkt man auch an die Knochendichte. Zu Beginn der Therapie soll auf jeden Fall eine Knochendichte durchgeführt werden und die Patientin soll auch daran denken, Vitamin D zu supplementieren, beziehungsweise an die Sicherstellung einer ausreichenden Kalziumzufuhr zu denken. Das muss nicht unbedingt eine Supplementierung sein von Kalzium, da soll es keinen Automatismus geben, aber man soll sich mit der Patientin darüber unterhalten, ob sie genug Kalzium zu sich nimmt mit der normalen Nahrung. Wenn das der Fall ist, müssen sie nicht supplementieren. Das wären also die wichtigsten Sachen bei den Aromatase-Inhibitoren. Die GnRH-Agonisten, die wir immer in Kombination verabreichen, die verstärken leider die Nebenwirkungen, die die anderen Substanzen haben. Und hier, wenn Sie mit einer Kombinationstherapie begonnen haben, zum Beispiel Tamoxifen und GnRH-Agonisten, und die Patientin zu Ihnen kommt und sagt, sie leidet und sie hat schon Verschiedenes ausprobiert und es wird nicht besser, dann wäre der nächste Schritt, GnRH-Agonisten abzusetzen, um mit Tamoxifen alleine weiterzumachen. Wäre auf jeden Fall sinnvoller, als wenn wir komplett alles absetzen würden. Und jetzt würde ich gerne wieder an dich, Andi, übergeben. Was gibt es Neues? Vielleicht kannst du noch so kurz erzählen, was kommt auf uns vielleicht in den nächsten Jahren noch zu in diesem Bereich?
Ja, wir lernen ja vor allen Dingen in der metastasierten Situation sehr viel momentan, was passiert, warum manche Patientinnen lange auf endokrine Therapie ansprechen, andere Patientinnen endokrinresistent werden. Und ich glaube, was in Zukunft passieren wird, ist, dass wir es schaffen werden, endokrine Resistenz frühzeitiger zu entdecken. Ich glaube, wir haben ein relativ großes Armamentarium. Wir haben sehr viele Substanzen, wir haben unterschiedliche Arten der endokrinen Therapie. Wir können sie mit CDK4/6-Inhibitoren kombinieren. Wir können sie unterschiedlich lang dauern. Und was uns momentan, glaube ich, mehr fehlt, als dass wir neue Substanzen brauchen, ist tatsächlich die Frage zu beantworten, wer braucht eigentlich wie viel Therapie und wie lang Therapie und wirkt diese endokrine Therapie, die ich meiner Patientin da gebe und unter der sie so schlimme Nebenwirkungen hat, wirkt die überhaupt noch oder wächst vielleicht irgendwo schon eine Metastase heran und die Therapie tut gar nicht mehr. Und was uns hier meiner Ansicht nach einerseits helfen kann, das sind zum Beispiel so Untersuchungen wie zirkulierende Tumor-DNA, Liquid Biopsy, mit denen man zum Beispiel Resistenzmutationen feststellen kann oder vielleicht alleine auch nur das Auftreten von oder das Heranwachsen eines neuen Tumorklons, also dass sich da tatsächlich überhaupt eine Metastase jetzt quasi aus dem Dunkeln heraus entwickelt, dass man das frühzeitig entdeckt und dann entsprechend auch mit endokrinen Alternativen rechtzeitig oder zielgerichteter als bisher reagieren kann. Das ist das eine. Und das andere sind natürlich die neuen Substanzen. Wie gesagt, da kommen ja auch in der endokrin resistenten Situation, in der metastasierten Situation zunehmend Substanzen auf uns zu. CDK4/6-Inhibitoren haben es schon geschafft in die adjuvante Situation. Auch der PARP-Inhibitor, das war keine klassische endokrine Therapie, hat es geschafft. Die nächsten Substanzen, die es schaffen werden, meiner Ansicht nach, sind die SERDs. Wir hatten ja gelernt, dass das Tamoxifen ein selektiverer Östrogenrezeptormodulator ist. Das heißt, er bindet den Östrogenrezeptor und verhindert damit die Wirkung vom Östrogen. Diese SERDs, das sind selektive Östrogenrezeptor-Down-Regulatoren, die machen noch einen Schritt mehr. Die erkennen nicht nur den Östrogenrezeptor, sondern sie sorgen dafür, dass der Östrogenrezeptor abgebaut wird. Und das Prinzip funktioniert vor allen Dingen bei endokrin-resistenten Tumoren in der metastasierten Situation sehr gut. Und aktuell laufen auch erste Studien für die adjuvante Situation. Was ein bisschen schade ist, viele dieser Studien sind riesige All-Comer-Studien. Und ich bin nicht so davon überzeugt, dass selbst wenn man da jetzt einen signifikanten Effekt zeigen wird, dass das klinisch der absolute Durchbruch sein wird, weil was wird passieren, wenn man so eine große Studie macht mit einer Substanz, die etwas effektiver ist vielleicht als ihre vorhergehende Substanz? Man wird einen kleinen Nutzen finden und dann hat man die nächste Substanz mit einem kleinen Nutzen-Benefit. Da bin ich mir nicht ganz so sicher, aber das wird passieren. Wir werden da Zulassungen bekommen. Wie gesagt, meine persönliche Meinung ist, dass wir viel mehr lernen müssen, wem müssen wir eigentlich welche Therapie geben? Oder gibt es vielleicht Patientinnen, bei denen wir durch irgendwelche intelligenten Biomarker vielleicht gar keine Therapie machen und dann erst zu einem späteren Zeitpunkt mit einer Behandlung in irgendeiner Form einsteigen. Also das sind so, glaube ich, die wirklich spannenden Fragen, die allerdings klinisch-wissenschaftlich nicht so ganz einfach zu beantworten sind. Jetzt haben wir auch schon fast eine gute Dreiviertelstunde voll und ich glaube, wir haben heute auch viel gelernt und vieles diskutiert. Wie gesagt, fand es ein spannendes Thema, endokrine Therapie. Wir haben drüber gesprochen, prämenopausale Frauen, immer nur Tamoxifen oder eben GnRH plus AI oder GnRH alleine, wobei das man eigentlich nicht macht. Aber was sie nicht machen sollten, ist den Aromatase-Inhibitor alleine bei prämenopausalen Frauen einsetzen. Bei postmenopausalen Frauen können sie alles machen, bis auf natürlich das GnRH. Das bringt dann nichts. Sie haben die Möglichkeit, die Dauer der endokrinen Therapie zu variieren. Und sie haben die Möglichkeit, weitere Substanzen wie beispielsweise CDK4/6-Inhibitoren hinzuzugeben. Und damit haben sie ehrlicherweise sehr viele Möglichkeiten. Jetzt ist die große Herausforderung, dass Sie für sich und Ihre Patientin herausfinden, was der optimale Weg ist. Denken Sie dran, eine endokrine Therapie ist immer besser als keine endokrine Therapie. Das heißt, wenn Sie es intensiver machen, achten Sie darauf, dass die Patientin weiterhin compliant ist. Und wenn Sie noch mehr lernen wollen, wie sie mit Nebenwirkungen umgehen, dann kann ich nur auf unseren nächsten Chemo-Führerschein verweisen. Der ist nämlich schon bald, nämlich am 22.06. Das heißt, wenn Sie den Podcast vor dem 22.06. hören, freuen wir uns, wenn Sie sich zu unserem nächsten Kurs anmelden. Und damit möchte ich mich verabschieden. Mit mir am Mikrofon war Maggie Barnes-Paluchowski. Mein Name ist Andreas Hartkopf und wir freuen uns sehr aufs nächste Mal.